D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es tut weh, es blutet und im schlimmsten Fall kommt die Blombe mit raus.
Zahnseide ist das Problem. Gestern kam heraus, dass der Effekt von Zahnseide nie wirklich wissenschaftlich richtig untersucht wurde und bestätigt wurde. Und wir fragen uns heute in der Redaktionskonferenz, bringt's was oder bringt's nichts? Das wollen wir klären. Heute Abend mit an Bord Verena von Keitz, die auch das ein oder andere Mal schon Zahnseide benutzt hat.
Ja, durchaus, aber richtig viel Spaß hatte ich nie dabei.
Zahnseide macht keinen Spaß, aber es hilft.
Es hilft Man weiß es nicht. Wir reden drüber.
Wir klären's ohne Karies am Mikrofon heute Abend. Thilo Jahn, schön, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Was ist euch eigentlich beim Studium wichtiger? Dass ihr am Ende einen Job habt, der euch gefällt? Oder auf der anderen Seite, dass ihr möglichst viel Geld verdient? Am besten ist natürlich irgendwie so eine Mischung aus beidem. Aber in manchen Branchen kassieren Akademiker relativ geringe Gehälter. Manchmal sogar weniger als Facharbeiter, also die Kollegen, die eine Lehre abgeschlossen haben. Das zeigt uns heute eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Und an dieser Studie hat Heiko Stüber mitgearbeitet. Er ist Arbeitsmarktforscher und ich wollte von ihm heute wissen, ja, was wir denn optimalerweise jetzt studieren sollen, um am Ende möglichst viel Geld zu verdienen.
Also wichtig ist natürlich im Endeffekt nicht das Studium, sondern der Beruf, in dem ich später arbeiten will. Das geht ja meistens mit dem Studium einher. Und entsprechenden am meisten Geld verdienen tut man eigentlich in den Bereichen medizinische Gesundheitsberufe, das wäre dann natürlich Medizinstudium zum Beispiel, und dann in den Bereichen, die viel mit Technik zu tun haben, technische Forschung, Informatik, Maschinen- und Fertigungsbau. Das sind also diese Berufsbereiche, wo man sehr viel verdienen kann, dementsprechende Studiengänge wären dann halt wirklich E-Technik, Maschinenbau, Informatik etc.
Über welche Dimension sprechen wir da eigentlich? Also bei diesen Informatikern, die Sie gerade genannt haben, oder bei den medizinischen Berufen, mit welchen Gehaltsvorstellungen oder Gehaltsaussichten arbeitet man da?
Also grundsätzlich kann man sagen, wirklich im Durchschnitt gesehen verdient ein Hochschulabsolvent circa 2,37 Millionen Euro über das ganze Leben hinweg. Und das variiert dann natürlich, wie Sie gesagt hatten, zwischen den Berufen. Mit das höchste Gehalt haben zum Beispiel die Mediziner, also die medizintechnischen Gesundheitsberufe, die haben ungefähr 2,7 Millionen Euro Lebenseinkommen brutto. In der Informatik, Informationsverarbeitung etc. wären es ungefähr 2,5 Millionen Euro. Im Bereich der technischen Forschung, Entwicklung, Konstruktion sind es auch ungefähr 2,7 Millionen Euro. Immer brutto übers ganze Leben gerechnet.
Jetzt haben wir den oberen Teil der Tabelle gesehen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in den Keller. In welchen Branchen verdienen denn die Akademiker am wenigsten?
Da gibt es eigentlich drei Branchen, die relativ stark rausstechen. Das ist einmal die Lebensmittelherstellung und Verarbeitung, der Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe, der Bereich, und dann nichtmedizinische Gesundheits-, Körperpflege- und Wellnessberufe. Das sind Berufe, wo das Bruttolebensentgelt circa bei 1,3 bis 1,45 Millionen Euro liegt.
Aha.
Also deutlich geringer als bei den technischen Berufen, sage ich mal.
Gilt denn eigentlich noch der Grundsatz, Akademiker verdienen besser als Facharbeiter, wenn man das so aufs ganze Leben betrachtet? Ist es noch so?
Wenn man sich hier den Mittelwert anguckt, kann man sagen, ja, das gilt. Durchschnittlich verdient ein Akademiker mehr als Leute, die eine Ausbildung gemacht haben. Aber wirklich nur im Durchschnitt. Wenn ich mir jetzt einzelne Berufe angucke oder Berufsgruppen, das ist so, dass innerhalb der Berufe stimmt das auch noch. Aber es gibt natürlich Berufsgruppen, in denen Fachkräfte tatsächlich deutlich mehr verdienen als Akademiker in anderen Berufen. Wenn man sich jetzt anguckt, das Beispiel von eben Hotel- und Gaststättenberufe, waren wir beim Lebenseinkommen bei Akademikern circa bei 1,3 Millionen Euro. Und wenn ich dann als Vergleich mir die Informatik-, Informations- und Kommunikationstechnologieberufe angucke, da ist es so, dass Personen mit einer Ausbildung knapp über 2,3 Millionen Euro verdienen. Also deutlich höheres Lebensentgelt haben als die studierten Personen in den Gaststätten-, Hotel- und Tourismusbereich.
Ist natürlich gut, wenn man das vorher weiß, bevor man dann loslegt, entweder mit der Spezifisierung in der Ausbildung oder eben an der Universität. Was würden Sie empfehlen, vorher lieber mal drauf schauen, was dann wirklich am Ende an Gehalt rauskommt, oder dann doch lieber nach Spaß und anderen Faktoren loslegen?
Ich denke, wichtig ist natürlich, dass man schon genug Geld hat, um zu überleben, um zu leben wirklich auch. Das ist aber eigentlich mit allen Studiengängen, sage ich mal, gegeben. Und ich denke, viel, viel wichtiger ist es wirklich, dass man Spaß an der Arbeit hat. Man muss überlegen, wenn ich eine Ausbildung mache, fange ich Anfang 20 an zu arbeiten, vielleicht mit 20, 21. Mit dem Studium schiebt sich das ein paar Jahre nach hinten. Da fange ich ja mit 25, 26 Jahren an zu arbeiten. Das heißt, man hat mindestens 40 Jahre Arbeit vor sich. Und 40 Jahre jeden Tag im Beruf zu gehen, auf den ich eigentlich keine Lust habe, ist, glaube ich, viel, viel schlimmer als ein bisschen weniger Lebensentgelt auszukommen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, um im Beruf vorwärts zu kommen und gut zu sein in seinem Beruf, muss man Spaß am Beruf haben. Und die genannten Werte sind ja alles Mittelwerte. Es gibt hier natürlich immer Ausreißer, die auch deutlich mehr verdienen in dem Bereich. Und das muss man ja auch immer so sehen. Und wenn ich wirklich gut in meinem Beruf bin, kann ich natürlich dann auch ein höheres Lebensentgelt verdienen als der Durchschnitt in dem Bereich.
Was haben Sie eigentlich studiert, Herr Stüber?
Ich bin auch ein Quereinsteiger, wenn man es so sieht. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik studiert und habe dann im Studium gemerkt, dadurch, dass wir einen neuen VWL-Professor hatten, dass mir VWL eigentlich viel mehr Spaß macht und konnte mir dann auch nicht mehr vorstellen, mein ganzes Leben lang mich mit der E-Technik zu beschäftigen. Und habe dann nachträglich in der VWL promoviert. Ich habe also auch ein sehr hohes Einkommen eingetauscht gegen einen Beruf, in dem ich jetzt zwar auch nicht schlecht verdiene, aber deutlich weniger verdiene wie jetzt in der E-Technik-Branche. Dafür habe ich Spaß in der Arbeit jeden Tag.
Medizin, Informatik, Maschinenbau, da gibt's gute Gehaltsaussichten. Weniger gute gibt's, wenn man irgendwas mit Tourismus oder Wellness studiert. Das Ganze hat uns Heiko Stüber erklärt vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Am Montag. Da haben wir alle gerätselt. Wird er sich melden? Der, die Gewinnerin von knapp 85 Millionen Euro Jackpot, der es letzten Samstag gewonnen hat. Und vor allem, was macht man dann mit dem ganzen Geld? 85 Millionen Euro. Inzwischen hat sich ein Mann aus Hessen gemeldet, Verena. Was weiß man denn über ihn?
Die FAZ berichtet, dass es ein Angestellter aus Nordhessen ist und er ist wohl dann wirklich am Montagabend mit der Quittung zur Lottozentrale gegangen und hat erstmal abgleichen lassen, ob er wirklich gewonnen hat, also ob die Zahlen wirklich stimmen. Also, dann bekam er die Bestätigung, die hat ihn aber dann nicht unbedingt aus den Socken gehauen, ja, so wird berichtet.
Das ist doch ganz angenehm. Also da hat er denn irgendwas gesagt, was er jetzt machen will?
Ja, er hat wohl gesagt, das Erste, was er machen wolle, sei eine richtig gute Flasche Wein mit seiner Frau trinken. Also die Lottogesellschaft zitiert ihn mit den Worten, so eine, wie wir uns bisher nie geleistet haben.
Klingt recht bodenständig, müssen wir auch sagen. Nicht, dass er sein ganzes Leben irgendwie umschmeißen möchte. Und das haben wir ja auch vom Pressesprecher von Westlotto am Montag gehört, von Axel Weber, dass die meisten Neumillionäre gar nicht total abdrehen.
Wir wissen von den Gewinnern im Millionenbereich, die bleiben eigentlich alle, was sie sind. Denn sie haben sich in dieser Überlegungszeit sehr gut überlegt, welche Werte es sind, die das Leben wichtig machen. So ist es eine mehr, dass die Menschen den Arbeitsplatz hinschmeißen. Nein, sie überlegen sich vielleicht, dass sie unter Umständen eine andere Arbeit sich suchen, eine, die ihnen mehr Spaß macht. Aber Arbeit als wichtiger Lebensinhalt, der bleibt, genau wie die eigene Familie oder auch die sozialen Kontakte und im Umfeld.
Passt das denn, was Axel Weber sagt, auch auf den neuen Multimillionär aus Hessen?
Ja, also tatsächlich wie Faust aufs Auge. Der Gewinner sagt wohl, dass er sich schon sehr darüber freut, dass er und seine Frau jetzt ihr ganzes Leben lang unabhängig und frei sein werden, aufgrund dieser hohen Summe, die sie sozusagen als Polster jetzt haben. Aber er will eben seinen Job auch nicht hinschmeißen oder irgendwie so, weil er meint, einfach gar nichts tun, da wird man doch auch bekloppt.
Schöne Einstellung. Der Mann, der den höchsten Lottogewinn in Deutschland eingespielt hat, hat sich gemeldet, aber lässt sich von dem vielen Geld erstmal nicht den Kopf verdrehen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der Streit zwischen der Türkei und Österreich, er verschärft sich. Österreichs Kanzler Christian Kerner hatte einen EU-Beitritt der Türkei gestern eine Fiktion genannt.
Wir wissen, dass die demokratischen Standards der Türkei bei Weitem nicht ausreichen, um einen Beitritt zu rechtfertigen. Und ich sehe einen Beitritt der Türkei auf Jahre, wenn nicht auf Jahrzehnte, für ein Ding der Unmöglichkeit an.
Kern sagte auch, dass die Türkei natürlich wirtschaftlich wichtiger Partner ist, aber er plädiert für einen Abbruch der Beitrittsgespräche zur EU mit der Türkei. Heute gab es Reaktionen darauf, der türkische EU-Minister Ömer Çelik. Er sagte, Kerns Äußerungen ähneln denen von rechtsextrem. Annette Riedel ist unsere Korrespondentin in Brüssel. Annette, wie reagieren denn andere Politiker in Brüssel auf Kerns Forderung?
Also die Europaabgeordneten unterschiedlich. Da gibt es sowohl Stimmen wie die von dem Freien Demokraten Graf von Lambsdorff, der sagt, ja, er kann dem zustimmen, dem muss er folgen. Die Beitrittsverhandlungen müssen abgebrochen werden. Aber es gibt andere Stimmen von den Grünen, Ska Keller, oder von der SPD, Birgit Zippel, beides Europaabgeordnete, die sagen, dass das wenig Sinn macht. Sehr eindeutig und sehr klar hat sich die EU-Kommission positioniert, schon ihre Sprecher am Mittag und jetzt am Nachmittag auch in einem Gespräch mit den Kollegen von der ARD, der EU-Kommissionspräsident Juncker, dass sie das für absolut nicht gegeben halten, diese Beitrittsverhandlungen jetzt auszusetzen. Und wenn man dann hinter den Kulissen ein bisschen nachhakt, dann herrscht bei der EU-Kommission zumindest die Meinung vor, dass man über diese Gespräche Einfluss nehmen kann, dass sie eine Wandlung zum Besseren bewirken können, gerade in dem Bereich Rechtsstaat und Ähnlichem, und es deshalb wenig Sinn macht, diese auszusetzen.
Das ist ja ein pädagogischer Gedanke fast schon.
Ja, klar, dem liegen ja auch diese pädagogischen Gedanken, liegen ja durchaus den Beitrittsverhandlungen schon immer, aber auch im Fall der Türkei zugrunde. Mhm. Die Westbalkanländer, wie sie zu uns gekommen sind, da war das natürlich auch immer der Versuch, sie in Richtung Demokratie und Menschenrechte und Meinungsfreiheit und so weiter zu bewegen. Denn das müssen sie tun, sonst können sie nicht Mitglied der EU werden.
Mhm. Mal so gefragt, kann man denn eigentlich Beitrittsverhandlungen mit einem Beitrittskandidaten wie der Türkei tatsächlich abbrechen?
Also es gibt ein Prozedere im Rahmen des Verhandlungsrahmen mit der Türkei, so heißt das. Und da gibt es einen Paragraph 5 und der besagt, wie man diese Verhandlungen aussetzen könnte. Das funktioniert so, entweder müsste die EU-Kommission das beantragen, in Klammern, nachdem er sie eben erzählt hat, wahrscheinlich eher nicht. Aber es könnte auch dann passieren, dass das beantragt wird, wenn ein Drittel der Mitgliedsländer, also nicht ein Land allein, Österreich, aber ein Drittel der Mitgliedsländer das beantragen, dann müssten die gesammelten EU-Länder, also bei einem Gipfel oder bei einem Ministerrat, sich zusammentun und über diesen Antrag entscheiden. Und da bedürfte es dann für die Aussetzung einer qualifizierten Mehrheit der Mitgliedsländer.
So, jetzt ist es so, dass die EU und die Türkei eigentlich seit 2005 über einen Beitritt verhandeln. Mal so ein Zeitstrahl, wie weit finden wir vom Ziel entfernt, befinden wir uns gerade?
Also im Moment wahrscheinlich 732 Jahre, aber selbst im günstigsten Fall ist das ein Prozess, der lange dauern kann, selbst wenn man ihn jetzt nicht aussetzt. Es wird in 35 Kapiteln verhandelt und jedes Mal, wenn ein neues Verhandlungskapitel zu unterschiedlichen Themen, wirtschaftlicher, aber eben auch Rechtsstaat, Medien und so weiter, geöffnet werden soll, müssen alle EU-Mitgliedsländer dem einstimmig zustimmen. Im Moment haben wir, wie gesagt, 16 von 35 offen, eins ist abgeschlossen worden. Und selbst wenn man weiter verhandelt, bei all den Schwierigkeiten, die ganz objektiv ja da sind, bei all den Anpassungen, die die Türkei noch zu leisten hätte, denn sie wäre diejenige, die sich an die Standards, Normen und Gesetze der EU anzupassen hätte, kann man davon ausgehen, dass das ein Prozess ist, der sich auf alle Fälle noch Jahre hinzieht.
Noch lange nicht am Ziel. Der Streit zwischen der Türkei und Österreich, der verschärft sich auch, unter anderem, weil Kanzler Kern einen EU-Beitritt eine Fiktion von der Türkei genannt hat. Informationen aus Brüssel waren das von unserer Korrespondentin Annette Riedel.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mir ist mal persönlich eine Blombe rausgeflogen und ich musste eine Woche lang ein Provisorium tragen. Zahnseide. Das ist das Problem. Die hebelt nämlich so ziemlich viel aus unserem Gebiss raus. Optimalerweise natürlich Essensreste. Sollen wir jeden Tag nutzen, sagen die Zahnärzte. Sonst gibt's Karies oder Parodontose. Das stimmt aber vielleicht gar nicht. Zumindest, Verena, wird der positive Effekt von Zahnseide gerade kritisiert, ne?
Sagen wir mal so, es gibt auf jeden Fall keine wissenschaftlichen Nachweise, die diese These bestätigen würden, die uns ja allen seit Jahrzehnten eingebläut wird, wenn wir da beim Zahnarzt auf dem Stuhl sitzen und er uns fragt, na, Zahnseide benutzt? Ja, regelmäßig nicht so viel. Auf jeden Fall, welche Wirkung Zahnseide hat, also wenn man zum Beispiel mal Zahnseide im Vergleich zur Zahnbürste allein sich anguckt, dann kommen die Studien in der Regel zu dem Ergebnis, dass es nur überhaupt ganz, ganz schwache Anhaltspunkte dafür gibt, dass Zahnseide überhaupt ein bisschen mehr Plaque entfernt von den Zähnen, also diese Belege aus Bakterien, und dass du auch nur ein ganz klein bisschen weniger Zahnfleischentzündung haben könntest, als wenn du sie weglässt.
Und das hat sich jetzt plötzlich alles rausgestellt, oder wie?
Sagen wir so, es wird gerade eine größere Geschichte, weil die USA die Verwendung von Zahnseide zu Beginn dieses Jahres aus den Dietary Guidelines rausgenommen hat, also aus den offiziellen Gesundheitsempfehlungen. Die Zahnseide stand da seit 1979 drin, aber laut Gesetz müssen solche Empfehlungen auch eine wissenschaftliche Basis haben. Und Anlass, sie rauszunehmen, das war wohl die Nachfrage von Journalisten der Nachrichtenagentur AP. Die wollten wissen, welche Belege gibt es denn zur Wirksamkeit der Zahnseide. Und jetzt bekam die AP auch einen Brief von der Regierung, worin sie zugibt, es gäbe gar keinen klaren Nachweis für die Wirksamkeit von Zahnseide, weil einfach die Studien zeigen, dass Zahnseide weder Karies verringert, noch dass sie Parodontitis, also Parodontose, wie wir es immer kennen, diese sehr schwerwiegende Zahnfleischentzündung verhindert das Wegschrumpfen von Zahnfleisch, das letztlich auch zum Zahnausfall führen kann.
Okay, aber eigentlich müsste man auch sagen, es klingt recht logisch, wenn man Zahnseide einsetzt, dass man dann gewisse Brocken zwischen den Zahnzwischenräumen rausholen kann.
Ja, ne? Das ist ja auch schön, wenn man das machen kann, ne? Wenn man was zwischen den Zähnen sitzen hat, das ist ja sehr angenehm. Mhm. Man muss aber unterscheiden, also die Zahnseide kann natürlich helfen, wirklich Essensreste aus den Zähnen rauszuholen, aber der Grund, warum Zahnseide so propagiert wird, ist ja eigentlich ein anderer, eben, dass diese flachen Plaque-Bakterienbeläge von den Zähnen entfernt werden, weil die Bakterien Säuren ausscheiden, die die Zahnoberfläche angreifen und das dann Karies verursacht. Aber, so zeigen die Studien, es macht für Karies offenbar gar keinen Unterschied, ob du Zahnseide benutzt oder nicht.
Klingt so ein bisschen, als würde ich das alles gar nicht überraschen.
Ich habe mich lustigerweise mit dem Thema Zahnseide schon mal vor 2 Jahren ein bisschen intensiver befasst und da kam ich selber schon zu den gleichen Ergebnissen, dass es da gar keine Studien zu gibt. Das wollte mir auch gar keiner so richtig glauben. Also es ist wirklich so ein Tantra, ne, so ein Mantra. Mhm. Ich habe damals auch einen sehr spannenden Artikel gefunden von einem Schweizer Zahnarzt, Professor Thomas Imfeld. Der hat anhand von Fotos in dem Artikel sehr eindrücklich vorgeführt, warum Zahnseide zum Beispiel bei den Backenzähnen schon mal gar nichts nützen kann. Die Zahnseide ist ja ein glatter Faden. Du ziehst es über die Zahnoberfläche in den Zahnzwischenräumen. Ne? Mhm. Und die Oberflächen der Backenzähne im Zahnzwischenraum, die sind nicht plan, sondern die sind so ein bisschen geschwungen, eingekerbt. Und wenn du da Zahnseide drüber ziehst, dann kommst du nur an so ein paar Stellen überhaupt an die Zahnoberfläche.
Wahrscheinlich müsste die Zahnseide auch einfach ein bisschen rauer sein.
Ja, also da kommen dann eher Interdentalbürstchen so ins Spiel. Das ist aber eher was für Ältere. Und wie gesagt, selbst wenn die Zahnseide zum Beispiel bei den Schneidezähnen die Belege ganz gut abschrubben kann, dann zeigen die Studien eben, das macht anscheinend in Bezug auf Karies offenbar gar keinen Unterschied.
Ist vielleicht auch ein psychologischer Effekt. Heißt das jetzt, wir können Zahnseide einfach weglassen?
Ja, das würde ich mir wünschen, wenn das ein bisschen mehr so gesagt würde. Die Zahnärzte aber, egal ob hier oder in den USA, die haben anscheinend große Schwierigkeiten, sich mit dieser Vorstellung anzufreunden. Die sagen, auch wenn es keinen Nachweis gibt, heißt das ja nicht, dass es nichts nützt. Also empfehlen sie das immer weiter und weiter, ganz ungeachtet der wissenschaftlichen Datenlage. Ich freue mich deswegen persönlich darüber, wenn zum Beispiel der wissenschaftliche Berater der britischen Zahnarztvereinigung, Damien Wamsley, im Guardian sagt, in Bezug auf Zahnpflege, es ist wichtig, den Leuten zu sagen, dass sie die Basics machen. Zahnseide ist kein Teil der Basics. Denn ich finde, das nimmt dir das schlechte Gewissen, was man immer so mit sich rumschleppt, wenn du dich dagegen entscheidest.
Sehr gut. Zahnseide ist kein Basic bei der Zahnpflege. Ob Zahnseide was bringt, ist gar nicht wissenschaftlich belegt. Hätten wir das auch mal geklärt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ging ja gerade die Meldung rum, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, dass ein japanischer Turner im olympischen Dorf sein Pokémon Go Leidenschaft nachgekommen ist und leider angenommen hat, dass seine Flatrate aus Japan auch in Brasilien funktioniert. War leider nicht so. Gab eine Rechnung, 4.400 Euro kostet das Ganze. Aber sein Mobilfunkanbieter war sehr gnädig, der hat ihm das Ganze erlassen. Mit Pokémon Go lässt sich also viel Geld verdienen, wenn man will, müssen wir festhalten. Und Verena, neuerdings, da kann man auch sein Liebesleben damit ein bisschen anheizen mit Pokémon Go.
Ja, und ein Pärchen in Australien verdient damit dann auch wiederum Geld. Es hat nämlich jetzt eine Sextoy-Serie kreiert, die Pokémon heißt, also Pokestöhnen übersetzt. Das berichtet das Vice-Magazin. Und zwar sind die beiden inspiriert durch die Pokémon-Monster, also sie haben dann so Dildos kreiert, die grün, rot, gelb und blau sind in der entsprechenden Form.
Okay, und gelb ist dann vermutlich Pikachu?
Ja, und heißt in dieser Version dann Piki, ausgedacht und vertrieben werden sie eben von dem Pärchen Josh und Emma, 23 und 24 Jahre alt, die selber totale Pokémon-Fans sind. Die sagen, dass sie selbst einfach Spaß daran haben, Nerdkultur sexy zu machen. Das fehlt ihnen im Sextoy-Angebot und deswegen basteln sie solche Dinge auch selber. Erstmal Prototypen, die werden dann von Hand geformt oder mit dem 3D-Drucker gleich ausgedruckt. Die werden dann tatsächlich auch getestet, wie sie sagen, selbst erstmal ein paar Nächte und wenn das gut funktioniert, dann machen sie von den Prototypen einen Abguss und stellen die richtigen Toys aus Silikon her.
Also wer es mag, Sextoys, die den Pokémon-Monstern nachempfunden sind, gibt es. Und noch ganz kurz eine Sache und dazu Musik aus. An die nette Gruppe, die gestern um 24 Uhr vor meiner Tür mit 30 Mann da war und Pokémon Go gespielt hat. Schön wäre es, wenn es heute einfach nicht passiert.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Timo Boll, der Tischtennisspieler, der wird die deutsche Fahne tragen ins Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro bei den Olympischen Sommerspielen. 31. in Brasilien. Er hat schon Silber, er hat schon Bronze geholt und jetzt vielleicht sein neuer Höhepunkt in der Karriere, Fahnenträger.
Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eher einer der ruhigeren Vertreter bin. Als ich dann gestern Abend gehört habe, dass ich die Fahne tragen soll, da war ich dann wirklich mal sprachlos. Wahnsinniges Gefühl, ist mit Sicherheit nochmal ein, vielleicht sogar der Höhepunkt nochmal meiner Karriere.
Holger Dahl ist in der Leitung. Grüß dich, Holger.
Tag.
Du bist für D-Radio Wissen in Rio de Janeiro bei den Olympischen Spielen mit dabei. Timo Boll, sag mal, wie hat denn der diesen Titel, den ersten, jetzt schon gewonnen? Also wie hat er die Wahl als Fahnenträger gewonnen?
Ja, es war so zur Hälfte eine Publikumswahl. Das heißt also, Sportfans konnten abstimmen, wer die Fahne trägt. Und zur anderen Hälfte war es eine Wahl aus der Mannschaft heraus. Und das ist dann irgendwie zusammengezogen worden. Dann hat Timo Boll gewonnen. Er war der einzige unter den 5 Kandidaten, der noch keine olympische Goldmedaille gewonnen hat. Aber ich finde trotzdem, dass er der richtige Mann ist. Denn mit 35 ist er sehr erfahren. Ist ein sehr bodenständiger, sehr ruhiger, sehr offener Typ. War immerhin mal Weltranglistenerster. Hat mit der Tischtennismannschaft mal eine olympische Silber- und eine Bronzemedaille gewonnen. Ist einfach ein guter Typ und aus meiner Sicht der prominenteste und nicht nur deswegen auch der richtige Mann für die Fahne. Also er hat selbst einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, er wäre ja ein ruhiger Typ, aber nach der Entscheidung wäre er sprachlos gewesen. Also wenn ruhige Typen sprachlos werden, das scheint spannend zu sein.
Das scheint dann wohl die Steigerung zu sein. Also ein guter Repräsentant. Halten wir mal fest, vor 4 Jahren, da gab es ja diese bombastische Eröffnung in London bei den Spielen. Da haben wir Rowan Atkinson, also Mr. Bean, gesehen. Daniel Craig kam als James Bond mit dabei, dann war die Queen irgendwann mal inszeniert, das Ganze alles von Danny Boyle, dem Regisseur des Kinoblockbusters Slumdog Millionaire. Was erwarten wir morgen bei dieser Eröffnungsfeier?
Ja, das kannst du ja in die Richtung überhaupt nicht toppen. Das wissen die Verantwortlichen, die künstlerischen Direktoren natürlich ganz genau. Deswegen ist das Ganze mehrere Nummern kleiner. Es wird familiärer werden. Es gibt so einen roten Faden durch die Veranstaltung, der eher so das Übereinstimmen von Mensch und Natur in den Mittelpunkt rücken wird. Natürlich werden wir auch einen kurzen Abriss der Geschichte Brasiliens erleben. Samba-Rhythmen werden eine Rolle spielen. Wir sind alle ganz gespannt, wer am Ende dann das olympische Feuer entzündet. Pelé, der Fußball-Superstar, wird ja immer wieder genannt, aber das ist nun mal so, das wird alles erst in allerletzter Sekunde, wenn überhaupt, bekannt gegeben, sonst muss man es dann einfach bei der Eröffnungsfeier verfolgen. Ich glaube, dass trotzdem das Ganze eine gute Eröffnungsfeier werden kann, halt eben eine andere als vor 4 Jahren in London.
Mhm. Aber sportlich ist es ja schon seit gestern, das Turnier der Frauen hat schon begonnen und Deutschland hat 6-1 gegen Simbabwe gewonnen. Leidtragende war Simone Lauder, die wurde ziemlich übel gefoult. Wie geht's ihr?
Ja, sieht nicht gut aus. Die hat sich tatsächlich einen Innenbandriss zugezogen. Da ist fraglich, ob sie in diesem Turnier tatsächlich nochmal wieder eingreifen kann. Das trifft die Mannschaft. Es gibt aber die Chance, noch jemanden nachzunominieren, der hier auch in der Warteschleife ist innerhalb dieser Mannschaft. Also da könnte noch eine Frau wieder reinrutschen ins Team. Aber das tut schon weh und das in so einem Spiel gegen Simbabwe, wo Deutschland ja klar überlegen war. Also da so eine Verletzung, das ist natürlich doppelt schwerwiegend.
Ja, bisschen unnötig. Heute Abend spielen dann auch die Männer gegen Mexiko. Wie gut ist sind die deutschen Fußballer?
Ja, ganz schwierig. Das ist für mich so eine Wundertüte. Die haben nur 7 Trainingseinheiten gehabt zusammen vor diesem Turnier, weil die Bundesliga-Clubs sich ja ohnehin schwer getan haben, ihre Spieler in der Bundesliga-Vorbereitung abzustellen. Muss man sich mal bei Joachim Löw vorstellen, dass der seine Mannschaft nur irgendwie 3-4 Tage zusammen hat vor einem großen Turnier, wäre undenkbar. Damit muss Horst Rubesch umgehen. Ich finde, er hat eine gute Mannschaft, aber er spielt auch gleich gegen den Olympiasieger von London gegen Mexiko. Das ist eine schwere Aufgabe. Aus meiner Sicht können die eine Medaille holen, die Deutschen am Ende. Die können aber auch in der Gruppenphase ausscheiden. Das erste Spiel wird schon ziemlich richtungweisend sein.
Heute sind Prognosen noch möglich, am Wochenende dann vermutlich nicht mehr. Was glaubst du, wer wird der oder die erfolgreichste Sportlerin dieser Spiele?
Oh, ganz schwer. Also es gibt eine Schwimmerin aus den USA, Katie Ledecky, die ist deswegen aus meiner Sicht ein Kandidat, auch wenn sie nicht so ultra berühmt ist, aber die geht halt in unheimlich vielen Wettbewerben an den Start. Also die wird vielleicht die meisten Medaillen sammeln, vielleicht auch die meisten Goldmedaillen, aber die Superstars der Spiele, da sind wir ja schnell bei solchen Typen wie Usain Bolt, der im Vorfeld verletzt war, aber wenn der hier wieder Goldmedaillen einsammelt, vielleicht sogar in Weltrekordnähe kommt, dann sind das eben die Typen, die am Ende in Erinnerung bleiben werden.
Heute Fußball, morgen Bogenschießen und dann die Eröffnungsfeier. Und am Wochenende, da geht es dann so richtig los mit den Sportarten. Aus Rio de Janeiro für D-Radio Wissen. Holger Dahl, ganz lieben Dank.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist ein Problem in Deutschland, wenn Transsexuelle ihren Namen oder ihr Geschlecht ändern wollen. Zum Beispiel im Führerschein oder im Personalausweis, generell in offiziellen Dokumenten. Das geht bisher nämlich nicht so einfach. 2 unabhängige Gutachter braucht man dafür. Das ist sehr schwierig und es ist sehr aufwendig, weil die Gutachter dann auch das Geschlecht diagnostizieren müssen. Geschlechtliche Identität kann man aber gar nicht diagnostizieren, sagt Volker Beck von den Grünen. Deshalb will er mit seiner Partei die Verfahren zur Änderung von Vornamen und Geschlechtszugehörigkeit vereinfachen. 10,5 Monate hat's gedauert bei Sandra Wisgott. Das ist vergleichsweise schnell. Sie ist transsexuell und Schulleiterin in Bayern. 2008, da hat sie diesen langwierigen Prozess selbst mitgemacht und den Namen und das Geschlecht eben ändern lassen. Ich wollte von ihr wissen, wie schwer es denn damals für sie war, den Namen und das Geschlecht offiziell zu ändern.
Nun, die Schwierigkeit lag darin, dass man dieses ganze Verfahren durch ein Gerichtsverfahren am zuständigen Amtsgericht durchführen muss und dass für dieses Gerichtsverfahren 2 Gutachter vom Richter bestellt werden, die jeden Betroffenen begutachten müssen.
Und was macht dann so ein Gutachter?
Der Gutachter lädt einen erstmal zu einem Gespräch ein. Man spricht über sein eigenes Empfinden, seit wann man das fühlt, wie stark man das fühlt, welche Erfahrung man schon gemacht hat. Und im Prinzip kann er auch nichts messen. Er kann nur das wiedergeben, was man ihm letztendlich auch selbst erzählt.
Mhm. Haben Sie sich wohlgefühlt bei diesem Prozess?
Es war kein Problem für mich, denn ich fand beide Gutachter, die ich hatte, sehr nett. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Gutachten von der finanziellen Belastung natürlich sehr hoch sind. Die Preisspanne für so ein Gutachten liegt zwischen 300 und 2500 Euro. Das heißt, in meinem Fall waren es damals circa 1500 bis 1600 Euro, die mir das ganze Verfahren gekostet hat.
Das ist sehr viel Geld. Was haben Sie damals, Frau Wisgott, diesen Gutachtern gesagt?
Ja, ich habe meine Lebensgeschichte erzählt, seit wann ich diese Transidentität empfunden habe, nämlich seit meinem 11. Lebensjahr, und dass ich mich aber jahrelang hinweg damit herumgequält habe, weil ich es erst nicht kannte, zweitens nicht wahrhaben wollte und drittens dann später auch Angst hatte, den Weg öffentlich zu gehen wegen Familie, wegen Beruf. Also dass man die Familie verliert oder dass man den Beruf verliert.
Jetzt haben Sie mir gerade schon gesagt, dass zum Glück die Gutachter bei Ihnen nicht so wahnsinnig anstrengend waren. Es gibt sicherlich auch andere Fälle, wo eben dieses Diagnostizieren sehr aufwendig und wahrscheinlich nicht so reibungslos läuft. Unterstützen Sie denn da diesen Vorstoß der Grünen jetzt?
Also es ist auf jeden Fall ein wichtiges Entgegenkommen, denn die Schwierigkeit ist ja die, diese Gutachter diagnostizieren nach der ICD-10, der International Classification of Diseases. Und da ist momentan die Transidentität, also im Fachbegriff der Transsexualismus, in dem Bereich der Geschlechtsidentitätsstörung eingeordnet. Das heißt im Bereich der Persönlichkeitsstörungen. Und letztendlich muss man sich von so einem Gutachter als persönlichkeitsgestört diagnostizieren lassen, um letztendlich seinen Namen und seinen Vornamen ändern zu können.
Was wiederum pervers.
Das ist natürlich nicht stimmig und auch nicht passend und natürlich diskriminierend auch.
Ja, was wiederum auch pervers ist, weil dieses Gutachten wird natürlich auch vermutlich an anderer Stelle dann irgendwie einzulesen sein, ne?
Na, grundsätzlich gilt dieses Gutachten nur für das Gerichtsverfahren. Aha. Allerdings fordern Krankenkassen gerne auch diese Gutachten an, wenn es um die Bezahlung von somatischen Maßnahmen geht. Denn wenn die Krankenkasse von sich aus ein Gutachten beauftragt, dann muss sie das bezahlen. Kann sie auf ein Gerichtsgutachten zurückgreifen, spart sie sich dieses Geld.
Ja, das kann ja nicht sein, dass einem eine Persönlichkeitsstörung attestiert wird. Da wird ja, weiß ich nicht, nicht nur die Krankenkasse, aber vermutlich auch irgendwann mal der Arbeitgeber auffällig.
Richtig, das ist im Prinzip der Nebeneffekt, der dadurch zustande kommt. Jeder Arbeitgeber wird sich sagen, ich setze mir doch keinen Kuckuck ins Nest, indem ich mir jetzt da einen persönlichkeitsgestörten Mitarbeiter in die Firma hole. Wobei, das hat mit Persönlichkeitsstörung ja wirklich nichts zu tun.
Klar.
Also ich habe in meiner Beratungstätigkeit, ich bin ja für Transident, das ist ein eingetragener Verein, bin ich ja da zuständig als erste Vorsitzende und auch als Gruppenleiterin. Und wir haben so viele Fälle, also ich kenne wirklich sehr, sehr viele Betroffene, die sind absolut nicht gestört. Das ist eben eine Namenvariante, wie manch andere Namenvarianten auch. Also es hat mit der Störung in dem Sinn nichts zu tun.
Sagt Sandra Wisgott. Sie hat 2008 ihren Vornamen und ihr Geschlecht in offiziellen Dokumenten ändern lassen. Die Grünen, die wollen noch in dieser Legislaturperiode es den Transgendern in Deutschland einfacher machen. In diesem Punkt.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Am Feuer sitzen, ein paar Würstchen grillen, das ist wirklicher Genuss. Ist es aber nur, weil wir daran angepasst sind. Das schreiben amerikanische Forscher in Molecular Biology and Evolution. Sie haben das genetische Material von Neandertalern und einem weiteren unserer frühen Verwandten, dem Denisova-Menschen, mit den Genen moderner Menschen verglichen. Dabei kam raus, für den Neandertaler waren Rauch und verbranntes Fleisch vermutlich ziemlich giftig. Rauch enthält nämlich Stoffe, die die Lunge angreifen, Krebs verursachen und Frauen weniger fruchtbar machen. Homo sapiens kann dieses Gift aber abbauen, und zwar 100 bis 1000 Mal schneller als die Frühmenschen. Diese Fähigkeit könnte dem modernen Menschen einen entscheidenden Vorteil gegenüber Neandertalern verschafft haben. HIV ist immer noch weit verbreitet, vor allem in Afrika. Warum es dort so viel mehr Fälle gibt als anderswo, war lange unklar. Forscher aus München glauben jetzt, es könnte an einem Wurm liegen. Und zwar am parasitischen Fadenwurm Wucheria bancrofti. Die Wissenschaftler haben in einer Studie in Tansania rund 1000 Teilnehmer untersucht. Insgesamt gab es 32 Neuansteckungen mit HIV, und zwar am häufigsten unter Probanden, die vorher schon mit dem Wurm infiziert waren. Im Schnitt war das HIV-Risiko bei diesen Menschen doppelt so hoch. Wucheria bancrofti kommt in Afrika häufig vor. Bisher gibt es zwar ein Medikament gegen Wurmlarven im Blut der Infizierten, das wirkt aber nicht gegen die ausgewachsenen Würmer. Die können jahrelang im Lymphsystem der Patienten überleben. Deshalb sei es wichtig, neue Medikamente gegen den Parasiten zu entwickeln, sagen die Forscher. Es könnte auch dabei helfen, HIV-Infektionen weiter einzudämmen. Hunderte Haie werden von einem Tornado nach L.A. geweht, fressen Menschen auf und werden aus Hubschraubern abgeschossen und mit Kettensägen zerlegt. So ungefähr die etwas absurde Handlung des Trash-Hits Sharknado. Überraschenderweise war der Film sehr erfolgreich. Inzwischen gibt es schon 3 Fortsetzungen. Woher kommt der Erfolg von Trash-Filmen und wer schaut sich sowas an? Dazu haben Forscher vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik jetzt Zuschauer befragt. Mit dem Ergebnis, die Trash-Fans sind zu fast 90% männlich und meist überdurchschnittlich gebildet. Sie interessieren sich für eine breite Spanne an Kunst- und Medienformen und schauen die Filme eher mit einer ironischen Haltung. Für sie sind diese Trash-Filme eine willkommene Abwechslung zum Mainstream, gerade weil sie schlecht gemacht, peinlich oder verstörend sind.
Die Radio Wissen.
Jetzt wird's gruselig. Lebewesen, die eine Mischung aus Mensch und Tier sind. Daran wird schon grundsätzlich ein bisschen länger geforscht in den Staaten. Aber Tests sollen jetzt noch einfacher werden. Wissenschaftler dürfen dann Embryos züchten, die eben halb Mensch und halb Tier sind. Das Gesundheitsministerium will Projekte ab nächstem Jahr sogar finanziell fördern. Die Radiowissen-Reporterin Yvonne Müther ist gerade in Washington und hat diese Story recherchiert. Yvonne, das klingt ja ein bisschen so nach einem Science-Fiction-Film. Was kommt denn da auf uns zu, sag mal?
Ja, also was man schon gemacht hat bisher zum Beispiel ist, dass man Ratten menschliche Tumore eingepflanzt hat, um Krebs zu erforschen. Oder in Mäusen wurden menschliche Immunsysteme nachgebildet, um mehr über AIDS zu erfahren. Was mit einer staatlichen Förderung jetzt aber deutlich zunehmen würde, das wären Tests mit Embryonen. Forscher nehmen dann zum Beispiel welche von Schweinen, Schafen oder Kühen. Sie verändern die DNA, geben menschliche embryonale Stammzellen dazu und hoffen, dass sich diese menschlichen Zellen dann dort einnisten. Es gab solche Schwangerschaften bisher schon, zum Beispiel bei Schweinen und Schafen. In den USA ist das vor allem in Kalifornien gemacht worden, letztes Jahr so einige hundert Mal. Aber auch Großbritannien hat mit solchen Chimären, so nennt man diese Mischwesen, herumexperimentiert.
Das bedeutet dann kann eine Kuh zum Beispiel ein menschliches Gesicht bekommen oder wie?
Nee, ganz so weit wird es wohl nicht gehen, aber die Forscher wollen erreichen, dass die Tiere menschliches Gewebe ausbilden oder komplette Organe. Was das Ganze heikel macht, ist, dass menschliche Stammzellen viel flexibler und mächtiger sind als tierische. Also dass am Ende gar nicht ganz klar ist, inwieweit aus einem Tier ein Wesen mit menschlichen Zügen werden könnte. Umstritten ist vor allem, was passiert, wenn menschliches Erbgut in die tierischen Gehirne eindringt. Denken die Tiere dann wie Menschen? Haben sie wohl ein Bewusstsein? Alles sowas, ne?
Ja, das ist natürlich eine moralische und ethische Debatte, die sicherlich ganz kontrovers ist. Wie weit geht man denn da eigentlich? Wie sind die Reaktionen in den USA?
Ja, also hier ist das heute in den Nachrichten auf jeden Fall ein Top-Thema. Hunderte Kommentare gibt es dazu, zum Beispiel auf der NPR-Facebook-Seite, da arbeite ich gerade. Die User nennen das disturbing, also beunruhigend, oder disgusting, abscheulich. Sie haben Angst, dass da die Linien verwischt werden zwischen Mensch und Tier. Und einige sagen auch, also mit meinem Steuergeld soll das bitte nicht passieren. Und ethisch sind wir ja auch in einer absoluten Grauzone. Was ist zum Beispiel, wenn man die Embryonen menschenähnlichen Tieren einpflanzt, wie Schimpansen? Was, wenn die gezüchteten Mischwesen sich dann paaren und selbst Nachwuchs kriegen? Was soll denn dabei rauskommen? Ein Schimpansenmensch oder ein Menschenschimpanse?
Was wären denn die Vorteile dieser Chimärenforschung?
Ja, also die Wissenschaftler hoffen, dass sie bessere Behandlungsmethoden für Krankheiten wie Alzheimer, Diabetes und Krebs finden. Sie könnten die Mischwesen zum Beispiel so verändern, dass sie krank werden und dann an ihnen Medikamente testen. Aber nicht nur das, wenn die Tiere mit menschlichen Stammzellen gesunde Organe ausbilden, Herzen, Lungen, Nieren, könnten die für Transplantationen benutzt werden. Und das im großen Stil, das wäre natürlich ein Durchbruch. In Deutschland zum Beispiel sterben im Durchschnitt täglich 3 Menschen, weil es nicht genügend Organspenden gibt.
Hast du Deutschland schon angesprochen? Wäre solche Forschung denn auch in Deutschland möglich?
Ja, jein. Also gesetzlich ist das nicht so ganz genau geregelt. Forscher dürfen zwar keine menschlichen embryonalen Stammzellen in tierische Embryonen einbringen, aber menschliche Körperzellen, die zu Stammzellen umprogrammiert werden, die schon.
In den USA soll Forschung an Embryonen staatlich gefördert werden, die halb Tier, halb Mensch sind. Informationen dazu waren das von Yvonne Mütter aus Washington. Dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das habt ihr sicherlich mitbekommen. Der Trainer von Manchester United, José Mourinho, der hat diese Woche den Spind von Bastian Schweinsteiger räumen lassen. Kein so ein feiner Move, aber Bastian Schweinsteiger ist eben dort bei Manchester United nicht mehr erste Garde. Es soll heißen, platzfrei, hier kommen jetzt die Jungen her, mehr oder weniger. Bastian Schweinsteiger, haben wir auch schon drüber gesprochen, er gilt mehr oder weniger als schwer vermittelbar. Deswegen hängt er dann noch so ein bisschen rum mit seinen 32 Jahren. Jetzt hat ein Vertreter der internationalen Profispielervertretung, die nennt sich IFPRO, gesagt, Mourinho müsste verklagt werden. Und deswegen haben wir gedacht, holen wir mal ganz kurz einen Beistand aus unserer Sportredaktion. Philipp May ist da, grüß dich. Mit welcher Begründung geht man denn da ran? Also dieser Spielervermittler, was sagt er denn?
Der sagt ganz klar, das ist Mobbing. Ja, so weit geht er. Und zwar hat ein Profifußballer mit Profivertrag das Recht, auch am Training der ersten Mannschaft teilzunehmen. Mhm. Also ein Profitraining bei den Profis zu bekommen. Und wenn der Mourinho das eben nicht macht, dann ist das ganz klar gegen die Regeln und dementsprechend kann man dagegen klagen.
Welche Strafe könnte Mourinho denn drohen?
Also ich sag mal, ins Gefängnis wird er dafür nicht kommen. Das hat er ja auch in den Raum gebracht. Der FIFPRO-Vertreter Dejan Stefanovic, der kommt aus Slowenien und er meinte, in Slowenien könnte man dazu tatsächlich bis zu 3 Jahren ins Gefängnis wandern. Das habe ich jetzt nicht überprüft, ob das tatsächlich so ist. Aber man sieht, man hat das in Deutschland häufig, diese Fälle.
Gibt's
bekanntester Fall,
welche
ja,
gibt's?
Die Trainingsgruppe B. Bei Hoffenheim, sagt er vielleicht noch was.
Ja.
Tim Wiese, Torwart, ne, jetzt mittlerweile strebt er eine Wrestling-Karriere
an. So ein bisschen anderer Torwart.
Als er aussortiert wurde bei Hoffenheim, da wurde er mit anderen Spielern in eine sogenannte Trainingsgruppe B verbannt. Und die musste dann tatsächlich auch geschlossen werden, weil das ist nicht rechtens. Wie gesagt, in Deutschland gilt das auch. Jetzt aktuellster Fall ist bei Hertha BSC gewesen vor einem Jahr. Mike Franz und Per Kluge. Die wurden dann tatsächlich auch von der Spielergewerkschaft anwaltlich vertreten. Und
letztendlich, die haben dann aber geklagt?
Die haben geklagt, ganz genau, dass sie wieder mittrainieren dürfen. Und dann gibt es letztendlich einen Vergleich, der ist dann immer am Ende finanziell. Also letztendlich hat es auch nicht dazu geführt, dass sie dann wieder irgendwie in die erste Mannschaft wirklich eingegliedert
werden. Ja, das ist dann der allerletzte Move, wenn du glaubst, dass du über eine Klage wieder aufs Feld kommst.
Genau, ja, das ist tatsächlich letztendlich, ne, es ist genauso, wie man sagt, dass Spieler, wenn sie jetzt so wie Draxler ankündigen, ich habe zwar Vertrag, aber ich habe ganz klar gesagt, ich will wechseln und irgendjemand wird für mich schon zahlen und Pustekuchen, so wie das ja häufig läuft. Man sagt, Spieler sitzen am längeren Hebel. In diesem Fall ist es vielleicht sogar umgekehrt, dass der Verein dann hier am längeren Hebel sitzt. Es ist gemein, es ist hässlich, es ist gegen die Regeln, aber am Ende des Tages dann doch das unmissverständliche Zeichen für den Spieler.
Ja.
Vielleicht suche ich mir mal einen anderen
Fall. Hat auch ein bisschen was mit Trainerpersönlichkeiten vielleicht
absolut
in diesem Fall zu tun.
Wollte ich gerade sagen. Also ne, charakterlich definitiv nicht einwandfrei von Herrn Mourinho.
Bastian
Schweinsteiger sowieso.
Bastian Schweinsteiger. Achtung, für Nationalität ist erstmal
nicht. Ja, aber das ist ein Weltmeister.
Das ist Mobbing.
Der vierte Stern.
Das ist Mobbing.
Sowieso.
Sagt man, dass Bastian Schweinsteiger sein Spind hat räumen müssen bei Manchester United.
Skandal!
Sagt Philipp May hier in der Redaktionskonferenz.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das habt ihr sicherlich mitbekommen, oder? dass Nordkorea wieder mal ein bisschen Macht demonstrieren will. Gestern die Meldung, Nordkorea hat eine Rakete in Richtung Japan abgefeuert. Die Rakete landete am Ende tatsächlich in der Seezone, in der japanisch die Hoheit hat, in Japan die Hoheit hat. Und Experten sind der Meinung, dass theoretisch auch ja, das japanische Festland hätte erreicht werden können mit dieser Rakete. Ein ernstzunehmender Vorfall, deswegen hat sich gestern Abend auch noch kurzfristig der UNO-Sicherheitsrat getroffen. In Berlin wurde außerdem der nordkoreanische Botschafter eingestellt. Darüber haben wir mit Jürgen Hanefeld, unserem Korrespondenten in Tokio, gesprochen. Der UN-Sicherheitsrat, der kam zu keinem Ergebnis. Welchen Einfluss hat denn die UNO auf Nordkorea?
Naja, sie müssen ja immer irgendwie was entscheiden, aber die fünf Mächtigen im Sicherheitsrat, da ist eben auch Russland und China dabei. Und das sind, ich will nicht sagen Freunde Nordkoreas, aber die stehen politisch eher auf der Seite Nordkoreas. China ist der starke Mann für Nordkorea. Ohne China gäbe es dieses Land gar nicht mehr, denn es hängt 100% am Tropf von Peking. Das heißt, Peking hat in der Vergangenheit gelegentlich mal Resolutionen gegen Nordkorea mit verabschiedet. Also diese Spielereien mit Atomraketen aus Pyongyang mag Peking auch nicht. Aber andererseits will China unbedingt Nordkorea erhalten als Puffer gegenüber Südkorea.
Heißt es denn dann wirklich, dass China der einzige Staat ist, der irgendeinen Einfluss auf Nordkorea hat?
Ja, das war schon immer so. Und die Russen spielen jetzt ein bisschen mit, vielleicht auch, um die anderen zu ärgern. Auf jeden Fall ist der Sicherheitsrat in dieser Korea-Frage zerstritten und deswegen gibt es auch keine vernünftigen Beschlüsse. Auch diese ganzen Sanktionen, die beschlossen worden sind, nützen ja gar nichts, weil es so viele Löcher gibt in diesen Beschlüssen. Also in Nordkorea kann man schmunzeln. Die bekommen nach wie vor alles, was sie brauchen. Zum Beispiel dicke Mercedes, aber auch Öl und andere Dinge, die in den Sanktionen einfach erwähnt werden als lebensnotwendig. Und was lebensnotwendig ist, darf auch geliefert werden nach Nordkorea. Insofern nützt es alles gar nichts.
Was könnten denn dann deiner Meinung nach überhaupt noch geeignete Druckmittel sein?
Wenn man den Nordkoreanern verbieten will, Atomkräfte oder Atomraketen zu bauen, dann sehe ich keine Möglichkeit, wie das gehen soll. Denn die Logik Nordkoreas ist ganz einfach. Die haben gesehen, Gaddafi in Libyen oder Saddam Hussein im Irak, die hatten eben keine Atomwaffen und wurden weggeputzt, sozusagen weggebombt. Das weiß Kim und will das nicht. Er will unbedingt sich als Atommacht zeigen. Und das ist natürlich die beste Lebensversicherung für seinen kleinen Staat, denn er hat die Erfahrung gemacht, dass ein Staat, der eine Atomwaffe hat, eben unangreifbar ist. Das ist sein Ziel, indem er jetzt Atomraketen immer wieder testet, wird er möglicherweise auch dieses Ziel bald erreichen. Und dagegen kann man eigentlich nichts tun, jedenfalls nicht mit Gewalt, sondern allenfalls mit Verhandlungen.
Jetzt hat diese Rakete gestern eine Seezone getroffen, in der Japan die Hoheit hat. Wie reagiert man eigentlich in Japan?
Naja, Japan gehört natürlich auf die Seite der Amerikaner. Und was da im Moment läuft, Japan und auch Südkorea, muss man erwähnen, die wollen natürlich gegenhalten. Und die jüngste Entwicklung ist jetzt der Bau eines amerikanischen hochentwickelten Raketenabwehrsystems. Das wollen sie Nordkorea sozusagen vor die Nase setzen, und zwar in Südkorea. Dieses System, THAAD heißt das, US-System, würde es erlauben, dass man jede Rakete, die aus Nordkorea kommt, wie in dieser Woche ja auch wieder eine, sofort noch im Orbit abfangen kann. Das aber kritisieren wiederum Moskau und auch Peking, weil die sagen, jetzt verschiebt sich die Balance der Macht in dieser Region. Die Amerikaner provozieren wiederum uns, nämlich die Russen und die Chinesen. Das heißt, diese ganze Sicherheitslage schaukelt sich von Schritt zu Schritt nach oben. Und der lachende Dritte, wenn man das so sehen will, ist praktisch Nordkorea, die nämlich im Schutz dieses Streites ihre Waffen weiterentwickeln.
Nordkorea macht weiter, was es will. Laut Informationen aus Südkorea hätte die Rakete aus Nordkorea, die gestern getestet wurde, theoretisch auch japanisches Festland erreichen können. Informationen waren das von unserem Korrespondenten Jürgen Hanefeld. Die Redaktionskonferenz geht langsam zu Ende. Eine News von Olympia reichen wir noch nach, gerne an dieser Stelle. Die Männer spielen ja heute Fußball und Irak, Dänemark. Sicherlich ein Klassiker, den man sich da auf der Zunge zergehen hat lassen, ist vorbei. 0:0 ist es leider ausgegangen. Jetzt spielt Algerien gegen Honduras. Schaut es euch an, dieses Spiel morgen, mehr Olympia hier in D-Radio Wissen. Mein Name ist Thilo Jahn, wünsche euch einen schönen Abend.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.